Diesen Sommer fuhr ich mit dem Nachtzug nach Schweden. Ich hatte einen Platz im Liegewagen gebucht, in einem Zug, der so alt war, dass man noch die Fenster aufmachen konnte. Ich war lange nicht mit einem Nachtzug gefahren und ich war etwas aufgeregt und wahrscheinlich deswegen entsprechend übervorbereitet. Obwohl ich alleine unterwegs war, hatte ich Essen für vier dabei und gut 50 Stunden Audiomaterial für immerhin 14 Stunden Fahrt, von denen man ja einen guten Teil schläft. Man sieht gleich, irgendwas an meiner Rechnung ging nicht auf. Aber das mit dem Zählen, das ist so eine Sache. Manchmal geht eine absurde Rechnung eben doch auf, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt. Da lag ich also auf meiner Liege im Sechserabteil mit Proviant für vier und auf einmal fiel mir eine frühere Reise wieder ein. Ich war vor vielen Jahren schon mal, allerdings mit dem Bus nach Schweden gefahren, mit einer Jugendfreizeit. Ich muss 13 Jahre alt gewesen sein und eines von nur vier Mädchen in einer Gruppe von ungefähr 25 Teenagern. Auf dieser Reise habe ich das erste Mal einen Jungen geküsst. Er hieß Konrad, hatte schwarze lange Haare, war schon 15 und entsetzt, dass ich nicht wusste, wer Bob Marley war. Konrad wollte anscheinend unbedingt jemanden küssen. Er begann sich nämlich langsam durch die Viererkette der Mädchen vorzuarbeiten. Wie er dabei vorankam, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Woran ich mich allerdings ganz genau erinnere, ist, dass ich die dritte war, bei der er es versuchte. Die dritte von vier, die vorletzte also. Klingt nicht gerade sehr schmeichelhaft. Ich hatte damit irgendwie kein Problem. Ich war mit allem einverstanden, mit dem Kuss, aber interessanterweise auch mit meiner Position in dieser Reihe. Die dritte von vier ist doch gut. Als ich mich jetzt durch meine Reise nach Schweden wieder daran erinnerte, dauerte es einen Moment, bis mir klar wurde, dass das eine Position ist, die ich sehr gut kenne. Die vorletzte in einer Reihe von Vieren, das ist mein Platz in der Geschwisterfolge. Ich bin das dritte von vier Kindern. Dass mein 13-jähriges Selbst sich nicht daran störte, nicht die erste Wahl zu sein, erkläre ich mir rückblickend damit, dass ich dank meiner Geschwisterposition eine Gruppe von vier nicht hierarchisch, sondern seriell auffasste. In einer Serie gibt es zwar eine Abfolge, aber keine damit automatisch einhergehende Wertung. Das erste Kind in der Reihe ist ja nicht das beste Kind oder die erste Wahl, genauso wenig wie das dritte Kind dasjenige ist, dem man zwei andere vorziehen würde. Es ist einfach das nächste in der Reihe. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht Lieblingskinder oder Gerangel zwischen Geschwistern geben würde. Aber, und darum soll es heute gehen, qualitativ und strukturell funktionieren Geschwisterbeziehungen anders. Und hier stoße ich erneut auf eine Unterscheidung, die ich in der letzten Episode in Bezug auf Peter Sloterdijk bereits herausgearbeitet habe. Die Unterscheidung zwischen vertikal und horizontal. Während die Eltern-Kind-Beziehung eine Vertikalbeziehung ist, ist die Geschwisterbeziehung horizontal ausgerichtet. Und hier will ich etwas tiefer einsteigen. Damit will ich einen Schritt weiter gehen, als einfach nur festzustellen, dass Geschwisterbeziehungen uns stark prägen. Mindestens genauso stark, wenn nicht teilweise sogar stärker, als Eltern-Kind-Beziehungen. Dass das so ist, diese Beobachtung findet man öfter mal, zum Beispiel bei Klaus Teweleit. In seinem Buch Objektwahl stellt er fest, dass die Geschwisterposition, zum Beispiel bei der Partnerwahl, eine entscheidende Rolle spielt. Über sich selbst schreibt er, Zitat, ich bin fünftes von sechs Kindern einer Reihe und darin jüngster Sohn, mit einer jüngsten von drei Schwestern verheiratet. Meine Freunde waren und sind überwiegend jüngere oder letzte Geschwister einer Reihe. Ein psychischer Geruch offenbar, den andere an mir wahrnehmen und den ich an ihnen wahrnehme, verlässlich. Leute, die mich selbstverständlich als eine Art von Erwachsenen ansehen und entsprechend mit mir reden, stammen meist aus einer ähnlichen Geschwisterposition. Während diejenigen, die nicht aufhören, mich in der Straßenbahn oder an der Kaufhauskasse als junger Mann anzusprechen, vermutlich in die Erstgeborenenriegen gehören. Zitat Ende. Teweleit schließt daraus, dass die Geschwisterposition größeren Einfluss auf die Objektwahl, wie ja die Partnerwahl in der Psychoanalyse heißt, einen größeren Einfluss auf die Objektwahl hat als das ödipale Dreieck, also die Mutter-Vater-Kind-Konstellation. Jüngere Geschwister gehören für ihn einer anderen Psychoklasse an als Erstgeborene. Und Teweleit glaubt, dass die Objektwahl sich unbewusst nach der Psychoklassenlage der anderen ausrichtet. Die Gründe dafür seien nicht schwer zu sehen. Zitat: Geht man davon aus, dass Eltern an ihren Kindern immer auch Konflikte der eigenen Kindheit beleben, an einem ersten Kind etwa den Konflikt mit dem eigenen Vater, an einem anderen die Beziehung zur Mutter und so weiter, dann wird deutlich, dass Erstgeborene ganz andere Erfahrungen mit ihren Eltern machen können als Letztgeborene einer Reihe. Es ist nicht übertrieben zu sagen, sie wachsen in einem anderen psychischen Universum auf. Zitat Ende. Beweisen, sagt er, könne er das mit der Psychoklasse nicht, weshalb er eine Metapher bemüht, den psychischen Geruch. Was mir übrigens ziemlich gut gefällt. Man kann ja tatsächlich manche Menschen unmittelbar gut riechen. Man freundet sich an und erst über die Zeit fallen einem Ähnlichkeiten in der Biografie auf, von denen man eigentlich nichts hätte wissen können. Aber ich habe zwei Einwände. Erstens kann man in der Psychoanalyse zwar tatsächlich nichts beweisen, aber man kann natürlich trotzdem Theoriearbeit betreiben. Zum Beispiel, indem man alternative Begriffe einführt und neue Achsen zieht. Was mich schon zu meinem zweiten Einwand bringt. Die Idee der Objektwahl nach Psychoklasse ist zwar im ersten Moment einleuchtend, aber sie geht mir theoretisch nicht weit genug. Denn sie bleibt in Teweleits Begründung ein Begriff der Vertikale. Hat er doch gerade noch die Geschwisterreihe gegenüber dem ödipalen Dreieck stark gemacht, ordnet er sie im nächsten Schritt doch wieder der Eltern-Kind-Beziehung unter. Erstgeborene, schreibt er, machen andere Erfahrungen mit ihren Eltern und fühlen sich entsprechend zu anderen hingezogen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Hier werden schon wieder Ränge verteilt. Erstgeborene sind Anführer und Nesthäkchen sind die nie erwachsen gewordenen und gleich gesellt sich gern. Diesen Reflex will ich gern widerstehen, denn ich glaube, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Dazu gibt es zu viele komplexe Beziehungskonstellationen, in denen zwar Abfolgen eine Rolle spielen, die sich aber nicht einfach auf simple Rangentsprechungen reduzieren lassen. Aber zu Teweleits Verteidigung sei gesagt, dass die klassische psychoanalytische Theorie nun mal insgesamt vertikal voreingenommen ist. Letztlich werden alle Beziehungen in das ödipale Dreieck der Mutter-Vater-Kind-Beziehung eingepflegt. Was Geschwister als eigenständige, laterale Beziehungsform angeht, gibt es hier einen riesigen blinden Fleck. Zumindest in der Theorie. Die Klinik ist hier, soweit ich das mitbekomme, sehr viel schlauer. In der Theorie aber sind Schwestern zuallererst Töchter und Brüder Söhne. Das kann doch nicht sein, dachte ich nach meiner Geschwister-Epiphanie. Da muss es doch was geben. Ich begann zu recherchieren und stieß auf Juliet Mitchell, eine britische Psychoanalytikerin, die sich genau diese Frage stellte. Wo sind denn die Geschwister in der psychoanalytischen Theorie? Freud, Lacan, Klein, Winnicott. In deren Fallgeschichten tauchen Geschwister zwar immer wieder auf, aber in der Analyse der Fälle wird dann doch wieder alles auf Mama, Papa, Kind zurückgebogen. Mitchell macht sich also daran, selbst zu konstruieren, was hier fehlt. Sie versteht ihre Arbeit dabei ganz klar als Erweiterung, nicht als radikalen Umsturz. Und teilweise als Bergung. Denn eigentlich ist alles schon da, nur gut verdrängt. Wie gesagt, in den Fallgeschichten tauchen die Geschwister auf. Aber irgendwie führen alle Deutungen dann doch letztlich wieder zu Ödipus. Ödipus, dieser tragische Typ aus der griechischen Mythologie, der ohne es zu wissen, also unbewusst, seinen eigenen Vater tötet und seine Mutter zur Frau nimmt. Der Ödipus-Mythos dient Freud ja bekanntlich dazu, jene Phase der psychosexuellen Entwicklung zu beschreiben, in der das Kind die Generationengrenzen und das Inzestverbot und somit das Gesetz anerkennen lernt. Ich leiere das hier so runter, weil ich niemanden langweilen will. Das ist alles bekannt, tausendmal gehört. Unseren Ödipus haben wir drauf. Dann müsste ja auch folgende Frage leicht zu beantworten sein. Hatte Ödipus eigentlich eine Schwester? In ihrem 2003 erschienenen Buch Siblings erzählt Mitchell, dass wann immer sie Freunden, Kollegen oder Bekannten diese Frage stellt, sie auf Ärger stößt. weil nämlich erstaunlicherweise viele Schwierigkeiten haben, die Frage zu beantworten. Und das, obwohl sie mit dem Stoff vertraut sind. Ich hätte die Frage auch nicht gleich beantworten können. Oder? Vielleicht wäre ich irgendwann drauf gekommen. Ja, Ödipus hatte eine Schwester. Er hatte sogar zwei. Ismene und Antigone. Moment. Aber waren das nicht seine Töchter? Ja, genau. Nur, dass seine Frau, wir erinnern uns, ja gleichzeitig seine Mutter war. Ah, es braucht einen langen Moment, bis der Groschen fällt. Alle kennen Ödipus, aber sogar die PsychoanalytikerInnen unter Mitchells Freunden erkennen am Mythos nur den Eltern-Kind-Inzest. Was die lateralen Konsequenzen angeht, haben sie einen blinden Fleck. Das ist doch auffällig, findet Mitchell. Zitat: We completely forget that Oedipus and his children are brothers and sisters. I want to take this as a metaphor for what I see as a suppression of the significance of laterality from a psychoanalytic understanding of the construction of a psychic life. Zitat Ende. Die Bedeutung von Geschwistern wurde in der psychoanalytischen Theorie regelrecht verdrängt. Dabei spielen sie in der psychischen Entwicklung eine riesige Rolle. Und zwar auch dann, wenn man keine Geschwister hat. Diesen Gedankenschritt muss man mitgehen. Denn was Mitchell im Folgenden ausarbeitet, ist eine universelle Erfahrung, die zur psychischen Entwicklung dazugehört. Und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich noch ein Geschwisterkind auftaucht oder ob man nur damit rechnet, dass es auftauchen könnte. Diese universelle Erfahrung nennt Mitchell das Geschwistertrauma. Jedes Kind im Alter von circa 2 Jahren macht die traumatische Erfahrung, dass es seinen Status in der Familie verliert und damit seinen Platz in der Welt. Entweder, weil ein Geschwisterkind auf die Welt kommt und diesen Platz einnimmt, oder weil eins erwartet wird und ausbleibt. Wie gesagt, den Schritt muss man mitgehen, aber das muss man bei Ödipus ja auch. Auch Kinder, die ohne Mutter oder ohne Vater aufwachsen oder mit 2 Müttern oder 2 Vätern, müssen den Ödipus-Konflikt bewältigen. Überhaupt hilft es, sich das Geschwistertrauma als Äquivalent zum Ödipus-Konflikt zu veranschaulichen. Denn hier tut sich das Koordinatensystem aus vertikaler und horizontaler Achse auf, um das es Mitchell geht. Die Vertikale kennt die Psychoanalyse bereits. Die Horizontale fügt Mitchell hinzu. Auf der Vertikale sind die Elternbeziehung und der Ödipus-Konflikt eingetragen. Hier gibt es Mann und Frau und damit eine binäre Sexualität als Voraussetzung der Reproduktion. Auf der Horizontale trägt Mitchell nun die Geschwisterbeziehung ein. Auch hier gibt es Sexualität, aber eine Sexualität, die nicht binär und nicht reproduktiv ist. Das heißt, hier sind auch Homosexualität und Transsexualität verortet. Auf die Sexualität komme ich nochmal zurück. Doch zunächst möchte ich noch etwas näher auf das Geschwistertrauma eingehen. Was ist denn so schlimm daran, wenn ein Geschwisterkind nachrückt? Geht es um Neid, Eifersucht, Konkurrenz? Viel schlimmer. Es geht um Leben und Tod. Das Kind, das bis dahin das Baby der Familie war, verliert auf einmal seinen Status. Von Zwillingen mal abgesehen, gibt es ja immer nur ein Baby in der Familie. Und auf einmal ist der Platz, den es nur einmal gibt und der eben noch der eigene war, von jemand anderem besetzt. Da das Kind aber noch keinen psychischen Raum mit mehreren Plätzen entwickelt hat, wird es nicht einfach verdrängt oder zur Seite gestoßen, sondern überschrieben, ausgelöscht. Dass das ein Unterschied ist, ob man jetzt verdrängt oder überschrieben wird, das durfte ich neulich noch einmal am eigenen Leib nachempfinden. Wieder auf einer Zugfahrt. Dieses Mal war irgendwas schiefgegangen. Aufgrund eines technischen Fehlers hatte die Bahn einzelne Sitzplatzreservierungen doppelt vergeben. Ein anderer Fahrgast hatte also eine Reservierung für denselben Sitzplatz wie ich. Und da seine angezeigt war und ich auch irgendwie nicht so kleinlich sein wollte, beschloss ich, den Platz zu räumen. Was eigentlich überhaupt kein Problem war. Es waren genug Plätze frei. Es war sogar der Platz genau daneben frei. Und trotzdem schrie irgendwas in mir im ersten Moment entrüstet und kindlich verletzt auf. Wie das Echo einer früheren Erfahrung. Ich finde, das illustriert ganz gut, was Mitchell meint. Beim Geschwistertrauma geht es zunächst noch nicht einmal um Verdrängung, also darum, einen Platz weiterzurücken, sondern um Auslöschung. Es gibt nur den einen Platz. In Mitchells Worten: The realization that one is not unique, that someone stands exactly in the same place as oneself, this loss of uniqueness is, at least temporarily, equivalent to annihilation. Zitat Ende. Im nächsten Moment, wenn ich dann auf dem Platz nebenan gerückt bin, führe ich mit meinem Sitznachbarn vielleicht sogar ein total nettes Gespräch. Aber das ist eben der nächste Schritt. Doch dazu, und das ist Mitchells Punkt, dazu brauchte es eine ursprüngliche traumatische Erfahrung. Als soziale Wesen müssen wir die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wenn jemand anderes unseren Platz einnimmt. Erst dadurch kann überhaupt eine psychische Struktur gebildet werden, in der ein anderer vorkommen kann. Zitat: The experience of siblings introduces a social dimension. It is a social trauma. In most cases, these experiences will be healed, and the dread and shock will turn into hate and love, rivalry and friendship. Zitat Ende. Das Geschwistertrauma ist die Voraussetzung für alle späteren sozialen Beziehungen. Wir können Beziehungen zu Freunden, Feinden, Kollegen und Bekannten haben, weil wir diese Erfahrung gemacht haben. Denn erst durch diese Erfahrung lernen wir, dass wir gleichzeitig einzigartig und austauschbar sind. Wir lernen den Unterschied zwischen Sameness und Difference kennen, schreibt Mitchell. Und zwar am eigenen Leib. Das Deutsche ist hier sogar etwas präziser als das Englische. Denn der Unterschied, um den es hier letztlich geht, ist der zwischen demselben und dem Gleichen. Das Gleiche, also dass mir jemand gleicht, bedeutet nicht, dass wir dieselbe Person sind. Wir sind gleich und anders. Same, but different. Ein anderer, das ist jemand, der ist wie ich, aber nicht ich ist. Das Problem ist also erstmal nicht, dass der andere anders ist, sondern dass er gleich ist. Darin sieht Mitchell auch die Wurzel für viele spätere Konflikte. Zitat: In discussions of otherness, whether of gender, race, class or ethnicity, hatred of the other is explained by the obvious fact that the other is different. Sibling experience displays the contrary. Hatred is for one who is the same, which then generates a category of other as a protection. The displaced has initially no place to go to. She or he wants to be who they still are, the baby. The new baby must get rid of. When it does not vanish, then it must be relegated to another place, the place of the other. Zitat Ende. Das Zitat beschreibt sehr schön, wie der andere als Konzept nicht schon da ist, sondern erst konstruiert werden muss. Wenn wir von psychischen Räumen ausgehen, dann heißt den anderen an seinen Platz verweisen, dass wir überhaupt erst einen Platz erschaffen müssen, an den er gehen könnte. Ein Begriff vom anderen entwickeln bedeutet, ihm geistig Platz einzuräumen. Da es hier um Leben und Tod geht, ist das für Mitchell sogar der Beginn des philosophischen Denkens. Sein oder Nichtsein wird zuallererst als Todesdrohung am eigenen Leib erfahren, bevor es in ein Problem übersetzt wird, das man gedanklich bearbeiten kann. Wir erfahren also mit dem Geschwisterkind eine Art Auslöschung. Jemand sitzt auf unserem Platz. Und nun? An dieser Stelle führt Mitchell einen neuen Begriff ein, das Gesetz der Mutter. Mit dieser Bezeichnung spielt sie auf Lacans Gesetz des Vaters an. Damit ist bei Lacan kein Gesetz gemeint, das der Vater erlässt, sondern das Gesetz als Ordnung der Signifikanten, das Gesetz als Sprache. Das Gesetz kommt erst über das Inzestverbot ins Spiel. Denn das Verbot ist eine sprachliche Setzung. Es untersagt den Inzest, indem es das Kind in das Verwandtschaftssystem einsetzt, ihm zugleich seinen Platz zuweist und ein Nein ausspricht. Benennen und verbieten sind hier das Gleiche. Lacan zieht beide Funktionen, das Benennen in der Sprache und das Verbot als Eintritt in die symbolische Ordnung, in dem Wortspiel Le nom du père zusammen. Le Nom, der Name, klingt gleich wie Le Nom, das Nein. Der Name des Vaters ist das Nein des Vaters. Mitchell stört, dass die symbolische Ordnung damit der Vaterinstanz unterstellt wird. Die Mutter wird damit in den präsymbolischen Bereich verdrängt. Sie ist quasi allmächtig, aber nur bis das Kind sprechen lernt. Die Sprache gehört dem Vater. Alle Versuche in der Theorie, die Mutter gegenüber dem Vater einfach zu stärken, so à la, aber die Mutter ist dafür in den ersten Jahren doch total prägend, verschlimmern ihrer Ansicht nach das Problem. Selbst die feministische Lacan-Rezeption tappt ihrer Meinung nach in diese Falle. Ja, super, die Mutter bekommt dann ihren eigenen protosprachlichen Bereich, aber nach dem Eintritt in die symbolische Ordnung ist sie abgemeldet? Das kann nicht sein. Zitat: There is, I would argue, another mother. A mother who has been left out of the picture. A mother who is a subject and whose law contributes to the establishment of the subjecthood of her children. It is a law that introduces seriality laterally among her children. Who can stay up latest? Have which piece of cake? A law allowing space for one who is same and different. Zitat Ende. Diese Mutter operiert gleichzeitig auf der Vertikalen, indem sie den Unterschied zwischen sich und den Kindern klarstellt, und auf der Horizontalen, indem sie ihre Kinder, obwohl sie alle gleichermaßen ihre Kinder sind, voneinander unterscheidet und damit die Differenz in die Gleichheit einführt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Kinder sich aufeinander zu beziehen beginnen, und zwar lateral. Diese Mutter ist keine symbolische Mutter, in dem Sinne wie Lacans Vater ein symbolischer ist. Lacan unterscheidet nämlich zwischen imaginären, symbolischen und realem Vater. Und der Vater als Gesetz, also der symbolische Vater, ist sicher kein Subjekt oder entscheidet, wer welches Stück Kuchen bekommt. Einer streng lacanianischen Kritik hielte Mitchells Gesetz der Mutter also nicht stand, denn sie vermischt die Register. Aber das ist, glaube ich, auch nicht Mitchells Anliegen. Sie überlässt Lacan einfach nicht das Feld, sondern konzipiert eine Mutter, die am Eintritt ins Symbolische teilhat. Nicht als signifikant wie Lacans Vater, sondern indem sie eine genuin symbolische Operation vollzieht. Das Einführen von Differenz in die Gleichheit und damit der Serialität. Zitat: Where according to Lacan, the law of the father is connate with what he designates the symbolic, and a child's accession to language, my notion of the law of the mother, I suggest, introduces seriality. 1, 2, 3, 4 siblings, playmates, school friends, tinker, tailor, soldier, sailor. There is room for you as well as me. Zitat Ende. Wenn ich einen Sitz zur Seite rücke, weil im Zugabteil genug Platz ist, dann heißt das, dass ich das Geschwistertrauma einigermaßen erfolgreich verarbeitet habe und gelernt habe, was Serialität ist. Das sollte nicht verkitscht werden. Auf der Horizontale herrscht nicht einfach Friede und Freude und um den letzten Eierkuchen wird teils erbittert gekämpft. Das Gesetz der Mutter ist kein Verteilungsgesetz. Aber mit dem Prinzip der Serialität schafft es die Grundlage zum Beispiel für Verteilungsgesetze. Für uns bedeutet das zu lernen, dass der andere uns was wegnehmen kann. Aber auch, dass man mit ihm teilen kann. Meine eingangs erzählte Anekdote, dass ich Essen für 4 dabei hatte, ist vielleicht Ausdruck genau dieser Ambivalenz. Wer mit 3 Geschwistern aufwächst, weiß, was Futterneid ist. Ich habe eigentlich immer Angst, zu wenig Essen dabei zu haben. Also packe ich für 4. Man kann das Ganze aber auch andersrum lesen. Ich packe für 1, 2, 3, 4, weil 1, 2, 3, 4 versorgt werden müssen. Und Essen wird nun mal geteilt. Ich denke, es ist wirklich beides. Denn das Soziale ist auch immer beides. Liebe und Rivalität. Das Gesetz der Mutter führt also in die Serialität ein. Und zwar auf der Horizontalen. Letzteres ist wichtig. Denn das Prinzip der Serie ist der Psychoanalyse erstmal nicht fremd. Im Gegenteil, die Theorie des Begehrens ist durch und durch seriell. Das verlorene Objekt, das nie besessen war und sich erst nachträglich als Verlorenes konstituiert, stößt eine Kette von Ersatzbildungen an. Jede trägt die Spur des Objekts und verfehlt es notwendig. Und dieses Verfehlen hält die Reihe in Gang. Auf der Achse des Objekts zählt die Psychoanalyse also ohne Ende. Nur ist das eben eine Serie von Objekten. Auf der Ebene der Beziehungen zählt sie dagegen nur bis 3. Ihre Grundszene ist die der Triangulierung. Der Vater tritt als Dritter in die Mutter-Kind-Diade und löst sie auf. Doch selbst wo die Psychoanalyse vertikal weiterzählt, kommt sie über die 3 nicht hinaus. Die Generationenfolge wiederholt zunächst mit Großvater, Vater, Sohn und dann wieder mit Mama, Papa, Kind immer nur das Dreieck. Mitchells Pointe ist, dass die erste Infragestellung der Einzigartigkeit gar nicht vom Vater kommt, sondern von der Seite. Und früher. Nicht durch den Vater, der triangulierend Ordnung stiftet, sondern durch das Geschwister, das an meinem Platz erscheint. Für Mitchell ist das kein Nachtrag zu Ödipus, sondern das primäre Trauma, das ihm vorausliegt. Eine laterale Szene als Sprung in die Serialität der Subjekte. Die Einzigartigkeit fällt nicht mit der 3, sondern durch das +1 des nächsten Kindes, das die Reihe fortsetzt. Symbolisch vollzogen wird all das durch das Gesetz der Mutter, das erstmals Differenz in die Gleichheit einführt. Im Jahr 2023, 20 Jahre nach Siblings, veröffentlicht Mitchell das Buch Fratriarchy. Am Untertitel The Sibling Trauma and the Law of the Mother kann man bereits ablesen, dass sie ihre Thesen hier weiterentwickelt. In diesem Buch hat das Gesetz der Mutter etwas härtere Züge angenommen. Hier wird kein Kuchen mehr verteilt, sondern mit Verbannung gedroht. Das Kleinkind, das dem neuen Baby gegenüber aggressive Gefühle entwickelt, weil sein Platz eingenommen wurde, spürt, dass es mit dem Ausagieren seiner Mordfantasien auch die Zuwendung der Mutter verlieren würde. Um im Bild von eben zu bleiben, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich suche mir einen anderen Platz im Abteil oder ich muss den Zug ganz verlassen. Bei der Wahl meines neuen Platzes habe ich allerdings gewisse Freiheiten. Setze ich mich lieber ans Fenster oder an den Gang? Oder lieber einen Kaffee im Speisewagen? Verglichen mit dem Baby hat auch das Kleinkind schon etwas mehr Handlungsspielraum. Aber es ist eben doch noch sehr abhängig. Selbst versorgen kann es sich nicht. Mitchell meint, dass man beobachten kann, wie sich hier die Grundzüge des sozialen Gefüges organisieren. Das Kleinkind muss lernen, Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu verhandeln. It has to be both a dependent individual in the vertical family and an independent socialite on the horizontal axis, schreibt Mitchell. Als Erwachsene finden wir allerlei Wege, dieses Drama wieder aufzuführen. Jedes etwas bessere Hotel lässt sich viel Geld dafür bezahlen, dass es seine Gäste infantilisiert. Von der Minibar, die an den Kaufladen im Kinderzimmer erinnert und sich magisch von selber wieder füllt, bis zum Betthupferl auf dem frisch aufgeschüttelten Kopfkissen, wird hier eine bedingungslose Fürsorge inszeniert, die es natürlich eigentlich nicht mehr gibt. Ich nutze gezielt das Hotel als Bild, weil das Elternhaus als Schauplatz des Dramas hier so schön nachgestellt ist. Aber für inszenierte Sonderbehandlung im Allgemeinen gilt, dass eine Sache vermieden wird. Die Schlange. Den Zimmerservice zu bestellen, bedeutet nicht am Buffet anstehen zu müssen. Wer mit der ersten Klasse fliegt, kann direkt zum Schalter laufen. Auf der Gästeliste zu stehen, erlaubt es einem, die Schlange zu skippen. Und was ist die Schlange anderes als die Reinszenierung der Serie? Inszenierungen sind nicht einfach lächerliche Aufführungen, sondern Lösungen für grundlegende traumatische Erfahrungen. Das heißt auch, dass sie ambivalent sind. Denn auch das Anstehen wird ja kulturell durchaus mit Genuss zelebriert. Vom Restaurant oder Club, auf der Warteliste für ein Konzertticket, vor dem Apple Store, wenn das neue iPhone rauskommt, auf eine perverse Weise sogar am Flughafen, denn nirgends kann man so gut auf die Schlange schimpfen wie in der Schlange. Womit hier überall gespielt wird, ist, dass sich einzureihen auch etwas unheimlich Beruhigendes haben kann. Man wartet, bis man dran ist, wie alle anderen. Beide Inszenierungen wiederholen also dasselbe Trauma, um es von entgegengesetzten Seiten zu lösen. Das Hotel inszeniert die Ausnahme, die Rückkehr in die ungeteilte Sonderstellung. Das Anstehen inszeniert die Annahme der Serie, die Erleichterung, einer unter anderen zu sein. man ist a dependent individual in the vertical, das Mutters besonderes Kind bleiben will, und der independent socialite on the horizontal, der sich unter seinesgleichen einreiht. Auch hier ist Mitchell sehr luzide, finde ich, denn seinen Platz in einer Serie einzunehmen, deutet sie als eine Art Wiederauferstehung. Wenn das Geschwistertrauma eine Auslöschung ist, dann ist die Akzeptanz der Serie eine Rekreation des Selbst als einer unter anderen. Nicht einzigartig zu sein, ist folglich nicht nur eine existenzielle Kränkung, sondern eine immense Erleichterung. Ich bin nichts Besonderes, ich bin ganz normal. Ich muss mich anstellen, wie jeder andere auch. Nur eines mögen wir gar nicht. Und das ist, die Letzte in der Schlange zu sein. Dann hört die Schlange nämlich auf, eine Serie zu sein. Denn die Serie ist nicht allein dadurch bestimmt, dass wir uns einreihen, sondern ganz wesentlich dadurch, dass sie weitergeht. Dass da noch was kommt. Oder kommen könnte. Hier laufen vertikale Sukzession, horizontale Abfolge und die Serialität des Begehrens zusammen. Denn dass da noch was kommt, ist, was alles zusammenhält. Ich muss nochmal betonen, dass horizontal und vertikal bei Mitchell nicht zu trennen sind. Nimmt man eine Achse aus dem Koordinatensystem, dann fällt alles in sich zusammen. Das lässt sich ganz gut an dem Film Children of Men zeigen, den ich neulich zum 20-jährigen Jubiläum nochmal im Kino gesehen habe. Die Notwendigkeit für Spoiler-Alerts verjährt übrigens auch nach 2 Jahrzehnten. Just saying. Der Film spielt im Jahr 2027 und durch nicht geklärte Umstände ist die Menschheit unfruchtbar geworden. Es werden weltweit keine Kinder mehr geboren. Und mit den Kindern ist auch die Hoffnung verschwunden. Überall herrscht Krieg, Depression und Verzweiflung. Der jüngste Mensch, weltweit als Baby Diego bekannt, ist gerade mit 18 Jahren in einer Bar erstochen worden, weil er sich weigerte, ein Autogramm zu geben. Der Film beginnt mit diesen News, die über die Bildschirme eines Coffeeshops in London laufen. Und in den ersten Minuten des Films sieht man im Hintergrund immer wieder Trauernde, die an öffentlichen Plätzen Blumen ablegen. Dass Baby Diego ausgerechnet mit 18 Jahren stirbt, macht gleich zu Beginn des Films unmissverständlich klar, um was es hier geht. Es kommen nicht nur keine Kinder mehr nach, auch die Jugend ist tot. Von nun an leben wir in einer Welt der Erwachsenen. Mit dem Ende der Generationenfolge versiegt auch jeder Zukunftsbezug. Damit ist nicht nur die Jugend tot, sondern auch die Kunst. Im Film gibt es eine Ark of the Arts, eine Initiative der Regierung, berühmte Kunstwerke aus den Kriegsgebieten zu retten und auf britischem Boden in Sicherheit zu bringen. Der verantwortliche Minister hat seinen Sitz in der Battersea Power Station, führt den Gast an Michelangelos David vorbei und isst vor Picassos Guernica zu Abend. Aber für wen das alles? Wofür Kunst retten, die in Zukunft niemand sehen kann? I just don't think about it, gibt der Minister zu. Man sieht, die Arche ist also eigentlich ein Grab. Ich beziehe mich auf diese beiden Szenen, die eigentlich am Rande der Erzählung vorkommen und nicht auf die Haupthandlung, weil sie für mich die beiden Seiten ein und derselben Vertikalbewegung darstellen, die im Film in die Krise gerät. Reproduktion und Produktion. Auf die Zukunft bezieht man sich, indem man Kinder in die Welt setzt oder ein Werk hinterlässt. Gibt es keine Kinder mehr, stirbt auch die Jugend und mit der Jugend die Kunst. Wenn alle großen Werke in der Vergangenheit liegen, dann ist die Menschheit wohl am Ende. Das Vertikaldrama, als dass man den Film Children of Men deuten kann, besteht also darin, dass mit der Jugend auch das Schöpferische selbst stirbt. Und es wäre leicht, diese Botschaft aus dem Film mitzunehmen. Aber irgendwas daran behagt mir nicht. Bei dieser Erzählung geht nämlich etwas verloren, das man zugegeben schwer fassen kann, das aber sowohl fürs Kinderkriegen als auch fürs Kunstmachen entscheidend ist. Ich spreche von einem Antrieb, der nichts will außer sich selbst und in diesem Sinne weder produktiv noch reproduktiv ist, sondern unproduktiv. Man kann das Begehren nennen oder Trieb oder auch Kraft meinetwegen. Für Alexander Garcia Dittmann ist es die Idee der Jugend selbst. In seinem 2021 erschienenen Buch Lob der Jugend erklärt Dittmann, dass diese nicht erst tot ist, wenn keine Jugendlichen mehr nachrücken, so wie in Children of Man, sondern wenn die Jugend einen Pakt mit den Erwachsenen eingeht. Zitat: Jugend ist ihrer Natur nach unschöpferisch. Sie zeugt und erzeugt nichts. Ihre Sorge ist nicht die der Selbsterhaltung. Ihre Leidenschaft ist nicht die Erneuerung oder Erfindung von Neuem. Sie ergreift den Rhythmus des Geistes und die Wollust des Körpers, ohne den Rhythmus in einer Aussage verschwinden zu lassen, die Wollust in einem produktiv-reproduktiven Lebensplan. Zitat Ende. Wenn die Jugend unschöpferisch ist, dann sterben mit der Jugend paradoxerweise nicht einfach Produktion und Reproduktion, weil nichts mehr nachkommt, sondern vor allem das Unproduktive. Man sieht also, dass Düttmann den Begriff der Jugend nicht demografisch begründet. Jugend ist nicht eine bestimmte Altersgruppe, sondern eine seltsame Kraft, die einen erfasst und genauso schnell wieder fallen lassen kann. Mit dieser Kraft kann man nicht rechnen. Die Jugend ist deshalb nicht umsichtig oder vorsichtig, sie ist kopflos und unnachgiebig und vor allem denkt sie nicht an das Ende. Baby Diego stirbt nicht als Held, sondern bei einer Messerstecherei in einer Bar. Denn was macht man als 18-Jähriger nun mal? Man betrinkt sich und zieht durch die Gegend. Warum? Darum. Maximal unproduktiv. He was a wanker, sagt die Hauptfigur über Baby Diego. Und trotzdem weint die ganze Welt. Denn wenn die Jugend tot ist, dann gibt es keine Unproduktivität mehr, sondern nur noch fehlende Kinder und vergangene Kunst. Was mit Baby Diego gestorben ist, ist das Element, das sich der Vertikalen entzieht. Die Kraft und der Antrieb des Unschöpferischen. Nochmal Düttmann. Während die Produktivität oder das Schöpfertum Einmaliges zeugt und erzeugt, ein einmaliges geniales Werk oder ein einmaliges singuläres Individuum, das in die Reihe der Väter oder in die Ahnenreihe aufgenommen wird, in die Literaturgeschichte oder die Kunstgeschichte oder die Musikgeschichte, gebiert die Unproduktivität sich selber doppelt und endlos, wie ein Phantom. Zitat Ende. Children of Man ist eine Dystopie der Vertikale, weil hier mit der Reproduktion auch die Produktion versiegt. Keine Kinder, keine Nachfolge, keine Kunst. Aber es ist auch eine Dystopie der Horizontale. Das macht den Film so großartig. Horizontal gelesen ist Baby Diego eine tragische Figur, weil er dazu verdammt ist, immer ein Baby zu bleiben. Er ist der Letzte in der Reihe. Niemand macht ihm seinen Platz streitig. Aber man muss das noch absoluter formulieren. Es ist unmöglich geworden, dass ihm jemand seinen Platz streitig machen könnte. Auch wenn Baby Diego in einer anderen Welt Einzelkind geblieben wäre, hätten ihn die nicht eingetroffenen Geschwister dennoch als Abwesende begleitet. Laut Mitchell ist das universelle Geschwistertrauma eventuell sogar für Einzelkinder schwerer zu bewältigen, weil diejenigen, die ausbleiben, immer fehlen werden. Diesen Verlust, dieses Fehlen hat Baby Diego verloren. Da kommt nichts mehr. Das ist das Ende der Serie. Dass keine Geschwister mehr kommen, ist also genauso ein Drama, wie dass keine Kinder mehr kommen. Denn damit geht der Zukunftsbezug, den es natürlich auf der Horizontalen auch gibt, verloren. Children of Man ist sich der Verschränkung von Vertikale und Horizontale bewusst. Sie taucht, wie eben dargestellt, an den Rändern auf, aber auch mitten in der Haupterzählung, die sich darum dreht, dass natürlich ein Wunder geschieht und doch eine schwangere Frau auftaucht, die dann vom Helden in Sicherheit gebracht werden muss. Der Anführer einer Guerilla-Gruppe jagt die Mutter, da er aus dem Kind eine Art Jesus machen will. Einen Anführer, einen neuen Anführer, der die Menschheit auf den richtigen Weg zurückführen soll. Und wie der Held dann nach der Entbindung die Mutter mit dem Kind aus den Trümmern führt, ist man tatsächlich an die heilige Familie erinnert. We need him, schreit der Verfolger. It's a girl, sagt der Held. Worauf der Verfolger irritiert und entwaffnet von beiden ablässt. Oh, ein Mädchen, also doch kein neuer Anführer. Sein letzter Satz ist allerdings entscheidend. I had a sister, sagt er nachdenklich. Im Film taucht also mit dem ödipalen Dreieck, der Held und die Mutter und das Kind, die wie die heilige Familie aus den Trümmern steigen, auch gleichzeitig die Serie wieder auf. Die Hoffnung wird in der Vertikalen und der Horizontalen betont. Das Ende ist nicht das Ende. So lautet laut Düttmann die frohe Botschaft der Jugend. Das Ende ist nicht das Ende. Das heißt, da kommt noch was. Hier kommt auch noch was, nämlich als nächstes Teil 2 der Geschwistersage. Das Thema, stellt sich raus, ist einfach zu groß oder mir zu wichtig für eine Episode. Und ich bin noch gar nicht darauf eingegangen, welche Konsequenzen Mitchells Theorie für die Sexualität hat. Aber da ich seriell arbeite, ist das ja auch überhaupt kein Problem. Bis zur nächsten Episode also. Tschüss.